Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir sind ja in einer etwas unterbrochenen Predigtserie über den Kolosserbrief und unterbrochen deswegen. Philipp hat zwar letzte Woche schon über den Kolosserbrief gepredigt, aber der erste Teil unserer Aufteilung ist schon wieder, ich habe nachgeschaut, 7 Wochen her. Und wir lesen heute einen längeren Abschnitt in diesem Brief. Und jetzt, wenn jemand noch keine Bibel hat, dann kann er jetzt gerne noch aufstehen, nach hinten gehen und sich eine holen, weil ich finde es immer besser mitzulesen. Ich tue mich da immer leichter, dem Text zu folgen, besonders wenn es ein längerer Abschnitt ist. Ich lese aus Kolosser 2, die Verse 8 bis 23. Seht zu, dass euch niemand einfange. Also habt ihr es? Kolosser 2, 8 bis 23. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ihn ans Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise oder Trank oder wegen eines bestimmten Feiertags, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. Und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch noch Satzungen auferlegen, als lebt ihr dir noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten. Du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Bis dahin. Und bevor wir jetzt in den Text einsteigen, möchte ich vorher noch mit uns beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Ja, Herr Jesus, ich möchte auch nochmal danken, dass wir dein Wort haben und ja, dass du auch durch uns reden möchtest, durch dein Wort. Und jetzt möchte ich dich auch bitten, dass du ja auch durch mich reden kannst. Ich möchte dich bitten, dass du uns alle segnest beim Reden und beim Hören. Und ja, dass einfach du sprichst durch dein Wort, dass nicht ich hier stehe und dir meine Gedanken oder die ich gelesen habe, hier euch weitergebe, sondern ja, dass wirklich du durch mich sprechen kannst. Amen. Okay, sehen wir uns mal den ersten Vers an. Um was geht's? Der Text beginnt mit den Worten "Hab Acht". In der Luther-Übersetzung heißt es auch "Sieh zu". So, und wann benutzt man so ein Wort? Doch dann, wenn man jemanden auf eine Gefahr hinweisen will. Pass auf! Und ich finde das so toll, wie Philipp das letzte Woche formuliert hat. Ihr wisst noch, mach es dir zur Gewohnheit, Jesus für deine Rettung zu danken, aber gewöhne dich nicht daran, dass er dich gerettet hat. Und an diesem Punkt möchte ich wieder anknüpfen, denn im Leben von Christen gibt es Gefahren, Dinge, auf die wir aufpassen müssen. Und diese Gefahren, die sehen wir nicht mehr, wenn wir uns an seine Rettung gewöhnt haben. Paulus schreibt diesen Brief aus der Gefangenschaft an die Gemeinde in Kolossä. Und er hat diesen Brief bestimmt jetzt nicht geschrieben, weil es ihm da besonders langweilig war im Gefängnis, sondern weil es wirklich Gefahren gibt, auf die er uns aufmerksam machen will. Also, auf was sollen wir aufpassen? Wir haben den Text ja schon gelesen, es geht hier um Irrlehre in der Gemeinde. So, und das sollte jetzt ja eigentlich überhaupt nicht sein. Sollten wir uns nicht viel mehr mit Mission beschäftigen? Jetzt gibt es so viele Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen und, oder nichts von ihm wissen wollen, und jetzt beschäftigen wir uns hier mit Irrlehre. Aber so ist es leider. Jetzt sind die Christen hier nur so eine kleine Gruppe, und selbst da gibt es wieder Strömungen, die Christen vom Evangelium wegziehen wollen. Und ich will jetzt gar nicht auf irgendwelche philosophischen Positionen von Religionsgruppen eingehen. Wir halten uns jetzt hier nur an den Bibeltext. Aber das kann ich schon vorwegnehmen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht durch irgendwelche Lehren von Jesus wegziehen lassen. Das ist die Gefahr. Ja, und bei so viel Irrlehre könnte man ja dann auf die Idee kommen, da traut man sich ja gar nichts mehr zum Glauben zum Schluss. Da macht man nur was falsch, oder es stellt sich heraus am Ende, dass man alles falsch geglaubt hat. Aber es ist genau umgekehrt. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn man sich komplett an Jesus hält, dann ist man auch komplett auf der sicheren Seite. Das ist so wie mit diesem schönen Vers, den wir hier auch aufgeschrieben haben an der Wand und den wir sogar heute schon mal gehört haben. 1. Korinther 3, Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also eine andere Basis auch, so könnte man es auch verstehen, eine andere Basis für unseren Glauben kann es nicht geben, außer die Basis, die wir schon haben, und das ist Jesus Christus. Und wenn dann Probleme kommen, Strömungen, die uns verunsichern, ob wir nicht vielleicht doch noch etwas Zusätzliches brauchen, zum Beispiel ein bestimmtes Gefühl, das wir haben sollten, oder dass man noch das eine oder andere Gebot noch zusätzlich hält, dann kann man sich einfach immer wieder fragen, was sagt die Bibel von Jesus her? Und das kann ich mit jedem Problem machen. Ihr kennt doch alle auch diese Armbändchen, die manche Jugendliche so gern tragen, auf denen steht WWJD. What would Jesus do, heißt es auf Deutsch. Was würde Jesus tun? Und so kann man alle Probleme so von Jesus her sehen. Wie sieht er das? Das geht in allen Lebensbereichen. Und dann, wenn irgendwelche Strömungen auftauchen und ich mir dann plötzlich für mich selbst klar werden muss, gilt die Ehe oder gilt sie nicht? Oder ja, was sagt Jesus dazu? Oder wie gehe ich mit Geld um? Was sagt Jesus dazu? Aber das Hauptproblem ist ja völlig eindeutig. Da gibt es gar keinen Zweifel. Ich selbst bin ein Sünder und nur der Tod von Jesus am Kreuz kann mich von meiner Schuld reinwaschen. Und ich selbst kann überhaupt gar nichts dazu beitragen. Auch wenn ich noch so viele Vorschriften einhalte, dann habe ich immer noch genauso viel Schuld, für die Jesus bezahlen muss. Du und ich, wir können uns nicht von unserer Schuld selbst befreien. Und das sagt Gottes Wort auch in Markus 10, Vers 45. Ich lese Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und dieses auf Jesus hinweisen ist das Entscheidende. Jetzt für mich in der Predigt, aber auch sonst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden im Krankenhaus besuche, dann weiß man oft gar nicht so genau, was man da reden soll. Aber wenn da jemand da ist, der sagt, schau, auch im finstern Tal, da ist Jesus da. Dann ist da wieder dieser Grund, diese Basis, Jesus Christus, auf den wir uns wirklich verlassen können. Und jetzt kommt wieder die Gefährdung in Vers 8. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen. Philosophie ist ja ein Wort, das wir aus dem Griechischen übernommen haben. Es heißt nichts anderes als Liebe zur Weisheit. Und Weisheit ist ja nichts Schlechtes. Im Gegenteil. In Sprüche zum Beispiel, da ist es ein relativ längerer Abschnitt, der die Weisheit lobt. In Sprüche 2, ab Vers 1, ich lese Sprüche 2, Verse 1 bis 6. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht fliehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen, denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Wahnsinn, oder? Weisheit kommt aus dem Mund Gottes. Also das kann nichts Schlechtes sein. Und die Bibel macht das Denken auch nie schlecht. Das Denken ist eine Gabe Gottes. Und die Vernunft, die sollen wir benutzen. Nur Tiere und Pflanzen, die denken nicht. Woher sie kommen, wohin sie gehen, also zumindest glaube ich das, wäre mir noch nie anders aufgefallen. Es liegt in der Natur des Menschen zu denken und Fragen zu stellen. Und da gibt es jetzt ja so bedeutende Persönlichkeiten der Vergangenheit und auch der Gegenwart, die haben ja die ganze Kraft und Energie in das Denken investiert. Ich meine jetzt diese Philosophen. Und dafür muss man ja erstmal großen Respekt haben. Wenn es jemand fertig bringt, so diese Fragen der Welt komplett durchzudenken und dann aufzuschreiben, und das ist noch schlüssig zum Schluss. Aber letztlich geht es ja bei ihnen immer um die Frage nach Gott. Und wenn dann jeder Philosoph seinen Vorgänger widerlegt und ja, dann hat man zum Schluss auf diese Frage 20 Antworten und das ist dann auch so gut wie gar keine Antwort. Aber warum muss das so sein? Es kann doch nicht 20 Antworten geben. Das Problem ist, dass die menschliche Vernunft einfach nicht Gott erkennen kann, weil die Vernunft kann nur die sichtbaren und fassbaren Dinge dieser Welt begreifen. Und das geht nicht so einfach mit Gott, das ist ganz natürlich. Und wenn man das aber doch will, dann wird es einfach oft falsch. Das ist so wie mit einem Auge. Ein Auge, das kann nicht riechen, das kann einfach nur sehen. Und so ist es auch mit der Vernunft. Sie kann ganz viel begreifen, aber einfach nicht die göttlichen Dinge. Dafür ist sie total ungeeignet. Das falsche Organ. Und um das wirklich verstehen zu können, braucht man den Geist Gottes. Paulus schreibt das im 1. Korintherbrief auch ganz explizit. Ich lese nochmal aus 1. Korinther 2, den Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht begreifen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und hier sehen wir das ganz deutlich. Geistliche Dinge können nur geistlich, also mit dem Geist Gottes, beurteilt werden. Und darum wird die Vernunft auch in der Bibel nicht schlecht gemacht. Aber für göttliche Dinge kann die Vernunft einfach nichts erreichen. Und natürlich wurde genau das oft gemacht. Also, dass weltliche, philosophische Weltanschauungen mit dem Glauben der Bibel vermischt wurden. Und auch darauf möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Aber wir können mit der Bibel prüfen, wenn uns etwas beschäftigt, ob das menschliche Gedanken sind, die in die Bibel hineingelegt wurden, oder ob das tatsächlich Gottes Gedanken sind. Also ob das das ist, was die Bibel mir über Gott sagt. Jetzt gibt es ja einerseits diese bewusste Vermischung des Gedankenguts, aber andererseits haben wir heute eigentlich auch noch einen ganz anderen Trend. Denn wir sind ja alles moderne Menschen. Und die Menschen von heute, die sind ja alle viel klüger als die Menschen früher, oder? Da müssen wir auch die Bibel ganz neu verstehen. Aber warum sollten wir nur, weil wir moderne Menschen sind, heute plötzlich etwas anders verstehen? Das hat man ja x-mal in Radiosendungen oder ähnlichen Dingen gehört. In der Schule wird das auch so unterrichtet. Wir wollen ja nicht so primitiv glauben, so wie die Menschen früher, also wie, so ungefähr wie die Dummen, die glauben ja nur so wörtlich. Aber wir haben jetzt unseren Verstand und wir können das ganz anders verstehen. Naja, das ist ja auch grundsätzlich nichts Falsches am Verstand, aber da sagt Paulus, das geht nicht. Und ich finde es auch immer wieder bemerkenswert, wenn man mit Menschen spricht und dann hört man so Sätze wie, also ich stelle mir das so vor oder für mich ist das so und so. Aber es geht doch gar nicht darum, was ich mir vorstelle, sondern darum, was die Realität ist. Das wäre so, wie wenn das, was ich mir vorstelle, automatisch irgendwie wahr werden könnte. Ich kann mir viel vorstellen, aber es ist nicht unbedingt so. Ich kann mich täuschen. Und deswegen muss ich mich ganz daran halten, was da steht. Und Paulus hat gesagt, mir ist Christus erschienen, ich bin ein Zeuge und ich kann euch verkündigen. Und wir haben die Berichte von den Zeugen und auf dem Grund dieser Zeugen, ja, da ruht unser Glaube. Und jetzt sagt er, pass auf, dass ich niemand einfange. Man könnte auch sagen, gefangen nehme, entführe, dass sich niemand durch einen ganz gemeinen Trick entführt in eine Ecke, die dann einfach falsch ist. Aber die Vernunft ist auch so eine Sache. Sie wurde schon oft überschätzt. Und ich will die Vernunft ja auch nicht schlecht machen, wie gesagt, aber Das Schöne ist, dass man Glaubensdinge völlig unabhängig von der Bildung verstehen kann. Also das kann der Analphabet genauso verstehen wie der Professor. Das hat Gott ganz fair eingerichtet. Und da gibt es jetzt überhaupt keine Voraussetzung, Richtung, Denkrichtung, die man vorher schon haben müsste. Und das ist einfach so, weil der Heilige Geist uns die Dinge offenbart. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass uns keiner mitnimmt, gefangen nimmt. Und jetzt auf diesem Vernunftsektor, da wurden schon ganz viele mitgenommen. Der Luther, der soll mal gesagt haben, oder hat gesagt, aufgeschrieben, meine Vernunft ist wie eine Hure. Sie läuft mit jedem weg. Und das ist oft gar nicht schlüssig. Man kann sich viele Dinge einreden. Man kann in Sünde leben, in Ehebruch und trotzdem sagen, da ist doch nichts Falsches daran. Und das kann man auch vor Gott sagen. Man kann das Wort Gottes umdrehen. Das ist so, dass ich mit meiner Vernunft praktisch alles einreden kann. Sonst gäbe es in der Welt ja auch gar nicht so viele verschiedene Meinungen, wenn man das alles mit der Vernunft so lösen könnte. Die Vernunft passt sich einfach jeder Position an. Das glaubt der Rechtsextreme und das glaubt auch der Linksextreme. Jeder meint doch immer, hätte einen vernünftigen Standpunkt. Und wenn sie mit dem sprechen, würde er sagen, ich bin doch der Einzige, der hier durchblickt. Der in der Mitte sagt, ich bin die einzig richtige Position und so kann man das mit allen Positionen machen. Und jetzt gibt es diese Stelle aus 2. Korinther 10, Vers 5. Da geht es jetzt ein bisschen anders los und dann heißt es, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und das ist genial. So sieht die Sache mit der Vernunft gleich ganz anders aus. Wenn ich meine Gedanken gefangen nehme unter dem Gehorsam gegen Jesus Christus, da weiß ich dann um meine Sünde, um meine Fehler, da akzeptiere ich sein Wort und dann kann man alles denken. Dann kann man die Vernunft voll ausschöpfen. Und da ist es wirklich wunderbar, wenn die Vernunft Christus anerkennt als Herrn und Herrscher. So, und damals in Kolossä gab es noch eine ganz andere aktuelle Lehre. Die haben gesagt, in dieser Welt, da gibt es so gewisse Mächte. Und man muss in Einklang mit diesen Mächten leben. Und solche Lehren findet man auch durch die Jahrhunderte hindurch. In unserer Zeit ist das nicht ganz so ausgeprägt, aber die Ansätze sind wieder da. Manche Menschen sagen schon, man muss im Einklang mit der Natur leben oder so ähnlich. Wir als Ehepaar haben das gerade ganz aktuell erlebt. Johanna ist Erzieherin und arbeitet in einer Kinderkrippe. Und da macht sie das dann so, dass sie vor dem Essen mit den Kindern betet. Ja, und jetzt wurde Johanna aber dann gesagt, dass sie Gott nicht mehr erwähnen soll und stattdessen Mutter Erde sagen soll. Und da sind diese Ansätze dann schon wieder da. Ja, manche von diesen Strömungen sagen eben, es gibt diese Mächte, man muss mit ihnen zusammenleben. Aber nein, muss man nicht. Man muss nur in Einklang mit Jesus Christus leben. Es gibt weder in der Natur, noch in diesen Mächten, noch bei den Sternen, noch irgendetwas, mit was man im Einklang leben muss. Das sind alles Menschengedanken. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Vers 9, wenn ihr nochmal reinschauen wollt. Wenn du Christus hast, dann hast du die ganze Fülle der Gottheit. Nur in Christus. Da braucht man nichts mehr zusätzlich. Und die Fülle ist leibhaftig. Was meint ihr jetzt mit leibhaftig? Die Fülle ist wirklich da. Das ist nicht nur ein Traum, das ist nicht nur eine Vision. Jemand hat mal gesagt, wer eine Vision hat, soll zum Arzt gehen. Wo der Name von Jesus angerufen wird, da ist er da, auch wenn man ihn nicht sieht. Für uns ist das was ganz Besonderes, wenn zu so einer Versammlung wie Pro Christ dann so 30.000 Menschen an einem Abend zusammenkommen und dann kommen noch die Fernsehübertragungen dazu. Aber für Jesus ist das egal, der ist genauso da, wenn zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen. Jetzt gehen wir mal von dieser Menschenlehre nochmal weg. Ich war im Sommer in Israel, in der Grabeskirche, also in dieser Kirche, wo der Überlieferung nach Golgatha gewesen sein soll, also dort, wo Jesus gekreuzigt wurde. Ja, und wenn man da so reingeht, da sieht man viel Kult und Religion, aber ja, so wirklich viel von Gott erfährt man da jetzt nicht, würde ich sagen. Aber von Gott kann man richtig viel erfahren, wenn man sich zu zweit nur zum Bibellesen trifft. Da ist Gott wirklich da, da kann man Jesus finden. Und ja, das sagt Jesus in Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Da ist Jesus in der Mitte. Und in ihm, so heißt es in Vers 9, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also nicht bloß ein Teil, sondern da ist die ganze Fülle da, komplett. Ja, und das ist diese andere Gefahr, neben dieser Menschenlehre und Philosophie, die Religion. Also mit Religion meine ich, dass man alles so in eine bestimmte Form bringt. Und wenn ein Mensch um den Glauben so ein Getue außenrum macht, unnützen Aufwand betreibt, wie eben in der Grabeskirche. Christus hat auf all das verzichtet, er hat ja keine Kirchen gebaut. So, und jetzt gibt es noch andere Leute, die neben Jesus noch andere Forderungen aufstellen und sagen, das ist genauso wichtig oder das ist noch wichtiger als Jesus. Wir lesen davon in Vers 16. Da heißt es plötzlich in der Gemeinde, ihr müsst den Sabbat wiederhalten, sonst lebt ihr in Sünde. Ich weiß nicht, ob es jetzt da genau um die Unterscheidung von Samstag und Sonntag ging, vielleicht auch das. Aber viel wichtiger war wohl, dass die jüdischen Sabbatgesetze wieder eingehalten werden sollten. Ja, ihr wisst ja, dass ein orthodoxer Jude am Sabbat kein Auto fahren darf und dass er auch kein Feuer machen darf. Ja, heutzutage ist ja auch das Drücken von dem Aufzugsknopf am Sabbat verboten, weil da macht man ja Licht und auch vielleicht den Motor. Aber auf jeden Fall, wir haben das in Israel auch wirklich selber gesehen, da fährt dann der Aufzug durch und hält in jedem Stockwerk, sodass man ja nicht da auf den Knopf drücken muss. Und ja, gerade von diesen strengen Vorschriften haben sich die ersten Christen damals distanziert, weil sie gesagt haben, das sind Menschengebote. Und jetzt heißt es hier, ihr müsst wieder zurück zum Sabbat, zum Samstag und ihr müsst die Essensvorschriften wieder halten. Und das ist immer wieder so ein Kampf. Und dazu kommt jetzt auch noch das Thema mit der Beschneidung. Ihr wisst ja, dass es eine jüdische Sitte war, beim Mann die Vorhaut zu beschneiden. Das war ein Zeichen des Bundes, das Gott mit Abraham schloss. Und sicherlich gibt es heute einige Mediziner, die das loben würden, aus hygienischen Gründen. Aber ich meine jetzt natürlich hier die religiöse Bedeutung. Ja, und die Leute haben damals auch gesagt, das ist ja sicher auch gut für die Engel und das ist ja sicher besser, wir machen jetzt diesen Brauch auch noch und dann ist man auf der sicheren Seite. Und dann hat Paulus nicht gesagt, naja, um des Friedens willen machen wir das eben auch noch und dann gibt es auch keinen Anstoß mit der jüdischen Gemeinde. Das hat Paulus nicht gesagt. Also das wäre ja heute unsere Toleranzlösung. Er hat abgelehnt und hat gesagt, hier in Vers 20, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Er hat dem widerstanden und hat gesagt, ich lasse mich nicht mehr in menschliche Ordnungen reinziehen. Und das ist auch für uns so eine Frage, inwieweit wir tolerant sein sollen. Dann hat er gesagt, gut, für Christen nicht mehr. Und auch heute gibt es zum Teil noch so christliche Gesetze, zum Beispiel, dass Frauen keine Hosen anziehen sollen. Und es gibt noch einige solche Gesetze, die nicht biblisch sind und die nicht von Christus her begründet werden können. Und das müssen wir ablegen. Und es geht um Christus. Und in Vers 11 schreibt Paulus auch, in ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes, der Sünden in der Beschneidung des Christus. Also diese Beschneidung, dieser Bund Gottes mit Abraham, das ist hier schon komplett abgelöst. Und das ist viel wertvoller als, also die Ablösung ist viel wertvoller als diese kleine Operation beim Mann es jemals war. Hier hat Christus die ganze sündige Natur besiegt. Ja, und deswegen brauchen wir diese äußeren Ordnungen auch nicht mehr zu halten. Jetzt ist es ja so, dass es hier heißt, unser fleischliches Wesen abgelegt ist. Aber trotzdem merken wir, wie dieser alte Adam, wie Luther es formuliert hat, immer wieder hochkommt. Aber trotzdem, Christus hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das Alte ist weggeputzt, abgelegt. Jetzt haben wir die Möglichkeit, nicht mehr zu sündigen. Das ist die Beschneidung, also das Zeichen des Bundes zwischen Christus und den Christen. Das ist auch der Grund, warum wir dieses alte jüdische Zeremoniengesetz nicht mehr halten. Zum Beispiel das Händewaschen. Ist doch immer gut, wenn man sich die Hände wascht, oder? Hände wäscht, oder? Das hat bestimmt nicht wehgetan. Aber als Reinheitsvorschrift, so wie es eben damals gebraucht wurde, ist es für uns einfach nicht mehr bindend. weil die Reinigung der Herzen eben schon durch Christus erfüllt wurde. Das heißt jetzt nicht, dass für uns die Gebote Gottes nicht mehr gelten. Doch, natürlich, das Alte Testament ist für uns sehr wohlbindend. Aber nicht dieses Reinheitsgesetz. Weil hier Paulus sagt, es ist noch viel mehr erfüllt, da wo mein Charakter gebrochen ist und wo mein sündiger Wille gebrochen ist. Da ist die Reinheit. Das geht doch nicht mit Händewaschen. Und so hat es auch Jesus in Matthäus 23, Vers 26 den Pharisäern erklärt. Ich lese Matthäus 23, Vers 26 noch. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Also es bringt doch nichts, wenn die Töpfe außen rein sind und innen dreckig. So bringt es ja auch nichts, wenn man die Gebote äußerlich hält, aber gar nicht wirklich dahinter steht. Und das hat ja Jesus selber so erklärt beim Sabbat. Jesus war doch nicht dafür, dass man am Sabbat arbeiten soll. Aber er hat gesagt, ihr sollt das nicht in dieser äußeren Ordnung erfüllen, sondern in der wirklichen inneren Ordnung. So, und jetzt, Paulus bringt es wieder auf den Punkt. Er bringt Jesus auf den Punkt. Alle anderen philosophischen Traditionen und Philosophien, ja, braucht er einfach alles nicht. Das ist nicht wichtig. Alle Formen und Gesetze, diese äußerlichen Dinge sind unwichtig. Jesus hat den Schuldbrief getilgt. Das ist so wie, wenn man vor Gericht verklagt wird, dann kann der Angeklagte noch so heulen, wie er will. Das kann sich drehen und wenden, aber es ist Fakt. Diese Anklage, die spricht gegen ihn. Und so wie die Sünde gegen uns spricht. Und wie werden wir jetzt damit fertig? Es wäre schon toll, wenn man so eine Anklageschrift dann einfach nehmen könnte und zerreißen, aber das gibt es nur bei Jesus. Bei Jesus wird die Schrift ans Kreuz geheftet und damit ungültig gemacht. Da hat Jesus die Rechnung bezahlt. Wir können mit unserer Anklageschrift nicht alleine fertig werden. Und wir können nicht für die Sünde in unserem Leben büßen. Und wenn du sagst, mir ist in meinem Leben da einmal sowas passiert, das kannst du nicht wegnehmen. Aber er hat den Schuldbrief getilgt. Und das ist die Mitte meines Glaubens und das ist der Friede. Und jetzt sag nicht, das habe ich schon so oft gehört. Das kannst du gar nicht oft genug hören. Ja, du wirst mit der Schuld deines Lebens nicht alleine fertig, aber Jesus wird es. Amen.